Während der Flüchtlingskrise der sogenannten 2015 hat sich die ungarische Regierung mit überaus rassistischen, anti-geflüchteten Gesetzen und Politik hervorgetan. Sie haben auch immer wieder von einem Bevölkerungsaustausch geredet und diverse andere rechte Talking Points verwendet. Ganz vergleichbar mit der AfD. Im gleichen Zuge sind sie auch überaus queerfeindlich, haben da zum Beispiel das Gesetz, sie nennen das Kinderschutzgesetz, und bringen damit halt eigentlich direkt Queerness eben mit Pädophilie in Verbindung und versuchen eben die Menschen so noch weiter zu stigmatisieren. Man kann durchaus plakativ sagen, dass man in Ungarn in etwa sehen kann, wie es auch sein könnte, wenn die AfD in Deutschland an die Macht käme. Es ist jetzt nicht direkt Faschismus, es ist eher eine sehr illiberale Demokratie, die halt insbesondere ohnehin schon marginalisierte Menschen noch weiter unterdrückt. Genau, und in diesem Kontext findet eben auch der Tag der Ehre statt. Der ist auch schon ein bisschen älter, der findet seit 1997 immer wieder statt. Und da versammelt sich eben tausende Neonazis am 11. Februar in der ungarischen Hauptstadt. Und gedenken eben einem Ausbruchversuch von belagerten SS, Wehrmachtssoldaten und eben auch ungarischen Kollaborateuren. Die haben dann eben versucht, aus dieser Belagerung auszubrechen. Dabei sind fast alle davon draufgegangen, wenige hundert haben das überlebt. Und kurz darauf wurde dann eben Budapest auch von der Roten Armee befreit. Der Initiator der Veranstaltung wurde im Übrigen 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt, weil der einen Polizisten ermordet hat. Seit 2018 wird das Event jetzt maßgeblich von Legio Hungaria, das ist auch eine militante Nazi-Bande, ausgerichtet und bekommen da eben Unterstützung von diversen anderen Nazi-Organisation, Hammerskins Ungarn, Blood and Honor und Konsorten. Es verwundert dementsprechend auch überhaupt nicht, dass es im Zuge dieses Events immer wieder auch zu Angriffen auf Menschen kommt, die eben nicht in das faschistische Weltbild passen, seien es nicht weiße Menschen, Jüdinnen und Juden, queere Menschen, Linke, genau. Der Tag der Ehre untergliedert sich mittlerweile in drei Veranstaltungen. Einmal eine Gedenkveranstaltung, ein Rechtsrockkonzert und eine Wanderung. Was es mit der Wanderung auf sich hat, haben unsere Genossinnen vom Budapest Anti-Fascist Solidarity Committee, BASK, wie folgt zusammengefasst. Am Tag nach der Gedenkveranstaltung findet die breit beworbene Ausbruch 60 Tour statt, welche aufgrund verschiedener neonazistischer und neofaschistischer Gruppen, die sich in ungarische Naturschutzkreise eingeschlichen haben, zu einem völlig akzeptierten Event geworden ist. Die Wanderung folgt der fast 60 Kilometer langen Route des Ausbruchversuchs bis zu einem Dorf nordwestlich der Stadt. In den letzten Jahren ist die Teilnehmerzahl von einigen hundert auf über 2500 Teilnehmer gestiegen. Kernelement dieser nächtlichen Wanderungen sind die historischen Uniformen, Waffenattrappen und SS-Symboliken, die offen getragen und zur Schau gestellt werden. Die Teilnehmer erhalten zu Beginn Laufzettel, die sie an 13 Kontrollpunkten entlang führen, an denen von Kontrolleuren in zeitgenössischen Uniformen Stempel mit faschistischen Symbolen abgeholt werden. Wer die Route in der vorgegebenen Zeit schafft, erhält eine Urkunde. Für die Bewältigung der Gesamtstrecke gibt es sogar eine Replik des Eisernen Kreuzes, inklusive Hakenkreuz. Da die Wanderung sich der Hintertür eines historischen Reenactments bedient, droht bislang nie die Gefahr eines Verbotes. Und neben der Verbreitung eben der Ideologie und des Geschichtsrevisionismus dient die Veranstaltung eben auch maßgeblich der Vernetzung der europäischen Naziszene und eben auch der militanten europäischen Naziszene. aus ganz Europa versammeln sich dort Nazi-Kader, so auch vom Dritten Weg, die Heimat, also ehemalige NPD, Hammerskins, Blood and Honor, zum Beispiel auch die sächsischen Separatisten waren 2023 da. Ein anderes Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die European Fight Night. Das ist so ein neonazistisches internationales Kampfsport-Event, was jetzt letztes Jahr das erste Mal auch in Budapest stattgefunden hat. Das Ganze passiert natürlich nicht unbeantwortet. Seit einigen Jahren findet auch immer wieder Gegenprotest statt. Zu Beginn waren es echt nur wenige Dutzend Antifaschisten und Antifaschistinnen, die sich dem in den Weg gestellt haben. Inzwischen sind es zumindest wenige hundert, die da teilnehmen und sich dem Treiben in den Weg stellen. So war es auch in diesem Jahr wieder. Es haben etwa 400 Antifaschistinnen in der ungarischen Hauptstadt gegen das Nazi-Treffen protestiert und sich dem in den Weg gestellt.
Genau. Und jetzt kommt das Erste, was wie ein recht willkürlicher Sprung wirkt. Aber es hat seine Berechtigung. Und zwar der Soli-Kreis. Der Soli-Kreis Nürnberg, der existiert nämlich schon ein ganzes Stück weit länger. Man könnte ja jetzt denken, dass wir uns quasi gegründet haben, wo unsere Genossin Hanna inhaftiert wurde, also am 6. Mai letzten Jahres. In Wirklichkeit hat der Soli-Kreis aber schon eine längere Historie, die reicht nämlich noch mal ein knappes Jahr zurück, zum 11.10.2023. Es war nämlich genau in dem, also an diesem Tag gab es Hausdurchsuchungen in Nürnberg bei 6 jungen Menschen, die denen vorgeworfen wurde, Parolen gesprüht zu haben. Ermittlung nach 129. Das muss man sich erstmal so ein bisschen zergehen lassen. Also eine kriminelle Vereinigung begründet darauf, dass Menschen Graffiti an eine Wand sprühen. Das Ganze waren Parolen angeblich, die in Verbindung mit dem Antifa-Ost-Verfahren standen. Also rund um Lina E., das habt ihr vielleicht alle so ein bisschen mitbekommen. Das Urteil ist leider auch bestätigt worden, jetzt gerade die Woche. Und da wurde eben gesagt, da findet eine, Zitat, bayerische Behörde spricht, Verherrlichung der Antifa statt. Ihr merkt auch schon vielleicht diese geschichtsrevisionistische Anleihe in so einem Hufeisenecke. Eigentlich kennt man diese Formulierung aus der Verherrlichung des Nationalsozialismus, hier 1:1 angewendet auf Antifaschismus und eben aber in Bezug auf Graffiti. Da war ausschlaggebend, glauben wir jetzt so ein bisschen im Nachhinein, war das eine ziemliche Trittbrettnummer. Also wahrscheinlich hat das eine so ein bisschen Strukturausspitzelung eigentlich dazu führen sollen, was dann später noch kam, aber das ist natürlich alles erstmal nur Spekulation. Damals, eben am 11.10.23, am selben Abend, haben sich noch Leute zusammengesetzt. Wir können in Nürnberg zum Glück da auch eine relativ gute Tradition der Zusammenarbeit, auch spektrenübergreifend und über Gräben und Widersprüche hinweg, sich zusammengesetzt. Haben wir aber schon viel Erfahrung mit Antirepressionarbeit generell. Es kommt uns dann in solchen Fällen natürlich auch zugute. Und uns war relativ klar, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das in die Breite bringen. Also wenn wir jetzt sagen, oh, uns arme Linke hat es getroffen, das interessiert halt auch keinen Menschen. Ne? Also ich muss letztendlich das schon auch politisch aufbereiten. Und wir haben eben da schon geschaut, okay, gerade mit diesen Verherrlichungen Antifa müssen wir einfach arbeiten in Zeiten von Rechtsfaschisierung, wenn das angegriffen wird. Was bleibt uns dann? Ne? Also das kann ja wirklich jeden treffen, jede Gewerkschafterin und jeden. Und letztendlich wurde dann einfach erstmal so ein Statement aufgesetzt und das wurde von 60 Verlagen, Parteien, Organisationen, also wirklich eben auch bis zu Gewerkschaften und so weiter unterstützt und getragen. Und dieser Vorstoß wurde so politisch relativ gut beantwortet, glaube ich. Faktisch hat dann aber juristisch eigentlich keine wirkliche Weiterentwicklung stattgefunden von dem Verfahren. Gucken wir mal, was passiert. Aber ich glaube, momentan brauchen sie das auch gar nicht mehr so. Und dann ist fast schon der Soli-Kreis wieder so ein bisschen eingeschlafen. Und dann kam eben der 6. Mai letzten Jahres. Hanna wurde festgenommen in einer sehr, sehr krassen Aktion in dem Stadtteil, wo auch viel Stadtteilarbeit stattfindet. Also sehr politisch eh schon aktiv ist man dort und da wurden Straßenzüge abgesperrt. Das war ein bisschen, also Nachbarinnen erzählen noch, dass es sah aus wie so ein Terroreinsatz irgendwie. Und die waren davon auch ziemlich schockiert, sind deswegen auch immer noch sehr interessiert und sehr solidarisch. Und da haben wir es eigentlich ganz gut wieder reaktivieren können. Also die ganzen Gruppen kamen einfach wieder zusammen, haben auch die Dimension erkannt von dem, was da noch so auf uns zukommt in diesem Budapest-Komplex. Und wir haben dann erstmal so eigentlich ziemlich viel in die Waagschale geworfen. Also wir haben Zehntausende Flyer gemacht, die wir in Briefkästen verteilt haben, die wir auf jedem Konzert, was dem wir habhaft wurden, auf jedem Straßenfest, in jede Kneipe. Also es gab eigentlich keinen Ort, wo diese Flyer nicht waren. Wo mehr als ein paar Menschen in Nürnberg zusammenkamen, waren wir, haben geflyert, haben versucht, Reden zu halten. Ich habe jetzt leider keine so süßen Fähnchen mehr. Wir haben so kleine Plastikfähnchen. Die haben wir dann, ich dachte mir, das ist so ein Blödsinn. Aber davon hatten wir 10.000. Bei jedem Fest, wo wir waren, haben wir überall mit diesen Fähnchen geschmückt und es war einfach überall Thema. Also wir haben es geschafft, dass in der Stadtgesellschaft das Thema war. Wir wurden auch für viele Sachen einfach angefragt dann. Und das fanden wir schon interessant, weil es ging ja irgendwie auch schon um Gewalt. Und das hätte einem ja auch anders begegnen können, ist es aber nicht. Genau, ich glaube, das war tatsächlich schon der Arbeit zu verdanken, die wir da gut nach vorne gemacht haben. Genau. Und letztendlich haben wir da auch so ein bisschen unsere Kontakte ausgebaut, weil es geht natürlich nicht nur um Nürnberg. Wir wissen, dass quasi aus ganz vielen Städten Menschen betroffen sind und haben uns da auch mit den GenossInnen von BASK, also vom Budapest Antifaschist Solidarity Committee zusammengeschlossen. Wir haben mit Wir sind alle links, also das sind so die Strukturen, die da jetzt ein bisschen einfach in Kontakt sind, zusammenarbeiten und schauen, dass man das auch ein bisschen gebündelt hält. Genau, und nachdem Hanna jetzt nach München verlegt wurde und sich eben 8 weitere Antifas gestellt haben, eben unter anderem jetzt Say, der jetzt hier bei euch sitzt, war es für uns natürlich auch klar, weiterzumachen. Die faktische Arbeit natürlich, was so Knastbegleitung, eine Knastkundgebung und so angeht, das konnten wir zum Glück in die sehr vertrauensvollen Hände der Münchner Strukturen legen, die das jetzt vor Ort begleiten, weil wir können, also man kann super schlecht in einer anderen Stadt Stimmungen schaffen. Man kann sehr, sehr schwer an jedem Ort präsent sein und so wie wir es in Nürnberg gemacht haben, das können wir nicht in einer anderen Stadt. Das ist natürlich ein bisschen unser Problem, aber wie gesagt, da geben wir es in gute Hände und sehen eben auch hier, dass, also mit sehr viel Freude, wie viele Menschen sich auch heute dafür interessieren und hoffen, dass das auch für unseren Genossen Said sich gut auswirkt. Genau. Weil natürlich sehen wir den Komplex als Ganzen, sehen aber natürlich eine besondere Verantwortung für unsere Nürnberger GenossInnen einfach. Es wurde schon auch, wir wurden in anderen Städten auch schon gefragt, das ist ja krass, ihr seid irgendwie, ihr setzt euch dahin und es geht ja um 129. Das ist natürlich immer so eine problematische Geschichte, weil ein 129 ist ein Strukturparagraf. Also letzten Endes kann das so ein bisschen jeden treffen. Und ich habe mir da was rausgesucht, weil ich das sehr interessant finde. Der 129-Paragraph geht zurück auf das preußische Edikt wegen Verhütung und Bestrafung geheimer Verbindungen, welche der allgemeinen Sicherheit nachteilig werden können, im Jahre 1798. Vorher war es nicht illegal, Kontakt zu Menschen zu haben. Also wenn ihr versteht, was ich, man muss selber irgendwas gemacht haben, man muss irgendwie irgendwas getan haben, was irgendwer doof findet, irgendein Staat oder irgendein, was weiß ich, Fürst oder so. Und da war so ein bisschen der Turn in der Rechtsprechung, zu sagen, es reicht aus, wenn ihr euch kennt, es reicht aus, wenn ihr Kontakt habt, weil dann ist es schon verdächtig. Und diesen Turn, der hat dann immer noch so ein paar Wandlungen durchlebt, ne? Der hat dann ein bisschen weniger Bedeutung gehabt. Dann hat er 1871 mit den Sozialistengesetzen noch mal ein bisschen Aufwind erlebt, ist dann wieder ein bisschen in der Versenkung geschwunden, Dankeschön. Und wurde dann im deutschen Herbst gegen die RAF wieder verschärft in Stellung gebracht und auch real angewendet. Bisher muss man allerdings sagen, für die Deutsche Linke ist es vielleicht ein bisschen neuer. Unsere türkischen und kurdischen GenossInnen können da schon lange ein Lied von singen, was dieser Paragraph bedeutet, wie der Strukturen zersetzen soll und ausspähen und Menschen wegen Dingen, die eigentlich überhaupt nicht irgendwas mit Illegalität zu tun haben, trotzdem in diese Ecke stellen können. Genau. Und bisher war es aber eigentlich primär so, dass dieser Paragraph genau dazu gedient hat, Strukturen auszuspähen, Möglichkeiten für Hausdurchsuchungen, Observationen, schieß mich tot, alles in diese Richtung wirklich zu erweitern und damit mehr Einblick zu kriegen. Verurteilungen gab es eigentlich relativ selten. Und da begeben wir uns jetzt so gefühlt auf ein neueres Level, dass es auch eben jetzt wirklich um Verurteilungen gehen soll. Das wird spannend. Keine gute Spannung. Genau. Es soll natürlich auch eine Signalwirkung nach innen haben, mit wem man sich umgibt, mit wem man, ne? Also das hat schon alles so seinen Sinn und Zweck. Es ist einfach ein sehr gutes Werkzeug des bürgerlichen Staates, um gegen unliebsame Strukturen letztendlich vorzugehen. Und diese gummihafte Beschaffenheit, die das Ganze hat, erleichtert das natürlich massiv. Wir kommen da später im Prozess, wenn wir zu Hannas Prozess was erzählen, noch näher drauf. Genau,
jetzt haben wir so ein bisschen die Rahmenbedingungen uns angeschaut und jetzt kommen wir mal dazu, worum es eigentlich geht. Im Februar 23 fand der Tag der Ehre eben wieder statt und auch da haben sich eben einige hundert Antifas diesem Treiben in den Weg gestellt. Und im Umfeld dieser Veranstaltung kommt es dann eben zu Auseinandersetzungen zwischen Antifas und TeilnehmerInnen der faschistischen Veranstaltung. Noch vor Ort wurden mehrere Menschen festgenommen, mehrere von ihnen wurden in ungarische Haftanstalten gesteckt. Tobi saß dort jetzt bis Ende 2024, kam dann raus, kam direkt in Deutschland wieder in Haft. Er wurde verurteilt, damals erstinstanzlich in Ungarn zu 3 Jahren. Im Berufungsverfahren wurde das dann auf 1 Jahr und 10 Monate korrigiert. Ilaria war auch eine Person, die zweite Person, die eingesperrt wurde. Die konnte allerdings, da gab es in Italien halt wirklich einen riesigen Aufschrei. So. Also vor allem, wie sie dann vorgeführt wurde und so. Und dann wurde es eben geschafft, sie ins EU-Parlament zu wählen, wodurch sie dann eben Immunität erhalten hat und freigelassen werden musste. Sie hat davor wirklich von untragbaren Zuständen in den ungarischen Knästen berichtet, von Ungeziefer, verschimmelten Essen, unzureichender Versorgung, mit Hygieneartikeln beispielsweise und auch das, was jetzt die anderen Gefangenen mittlerweile erzählen, Tobi oder Maya, eben auch eine massive Misshandlung anderer Gefangenen, vor allem eben auch für migrantisierte Gefangene, die nochmal wirklich massiv rassistisch angegangen werden. Gerade eben dann diese Vorführung bei dem Gerichtssaal eben auch an dieser Leine, bei Ilaria eben, aber auch jetzt bei Maya zuletzt, sind auch einhergegangen eben mit so einer massiven Vorverurteilung in den ungarischen Medien, die da wirklich ein absurdes Bild auch gemalt haben, weil sie eben von unbeteiligten Passantinnen geredet haben, die angegriffen wurden, einem Musiker oder polnischen Touristen, und haben eben damit wirklich so das Bild von gefährlichen Terroristen, die da aus dem Ausland kommen und einfach unbescholtene Bürger angreifen in Ungarn, gezeichnet. Das Bild wurde tragischerweise auch von internationalen Medien und auch von deutschen Medien immer wieder einfach übernommen. Ob das tatsächlich so ganz unbescholtene Bürger sind, die da vermeintlich Opfer wurden, schauen wir uns jetzt auch mal genauer an. Der Typ, der als Musiker bezeichnet wurde, ist tatsächlich, kann man schon so sagen, er ist aktives Mitglied in der Blood and Honor Band, inklusive diverser Nazi-Tätowierungen. Bei den sogenannten Passanten handelt es sich um ein deutsches Nazi-Pärchen. Der Mann hat auch danach, nach dem Angriff, ein Interview gegeben bei einem ihm bekannten Braunschweiger Neonazi auf dessen YouTube-Kanal. und ist eben laut eigener Aussage gut befreundet mit dem Gitarristen der Rechtsrockband Kategorie C und nimmt spätestens seit 2018 eben aktiv teil an Nazi-Konzerten und Demonstrationen. Die als polnische Touristen geframeten Menschen sind tatsächlich polnische Touristen. Allerdings sind sie in Polen ebenfalls in der nationalistischen Bewegung aktiv und bestens vernetzt mit ungarischen Nazis. Der ungarische Bürger, der angegriffen worden sein soll, ist genauso wenig ein unbeschriebenes Blatt. Der hat schon 2015 war der bei der Gründung von einer Organisation dabei, die so möchte gern rechtsradikale Grenzschützer waren und dann da eben im, bei der Grenze zu Serbien im Wald rumgerannt sind und versucht haben, Geflüchtete zu fangen, wieder zurückzuschicken. Genau, und diese gezielte Entpolitisierung der Opfer soll natürlich das Entsetzen über diese angeblichen Taten unserer Genossinnen noch weiter steigern. Es soll ein Bild vermittelt werden von völlig enthemmten Chaoten, die ohne jeden Grund auf unbescholtene Bürger losgehen würden.
Genau, und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, warum das alles genauso passiert. Also letzten Endes kann man jetzt auf der einen Seite sagen, ja, also Deutschland macht sich ja da irgendwie auch ganz blöd zum verlängerten Arm Orbans, wenn da einfach jetzt Auslieferungen stattfinden oder so. Und ein Stück weit mag das auch stimmen, also Deutschland ist schon redlich bemüht, gute Kontakte nach Ungarn weiterhin zu pflegen, aus diversen politischen und ökonomischen Gründen. Aber man muss natürlich auch immer sagen, Deutschland hat ein massives Eigeninteresse an der politischen Verfolgung hier unliebsamer Opposition. Das ist ganz vorne dran sind natürlich auch die Organe, die das dann ausführen. Also die Soko Links hat es ja schon so schön im Namen, was sie tut und was sie ist und was ihr Sinn und Zweck ist. Also ne, das, die Soko Links aus Sachsen, die ihr Ziel ist es, Linke zu fangen. Also das haben, da haben sie auch keine Kosten und Mühen gescheut mit Öffentlichkeitsfahndungen und allen Pipapo haben die da letzten Endes alles irgendwie jeden Menschen verfolgt, der links ist und die Frechheit besitzt, eben hier aufzumucken. Genau. Die Soko Links hat in Deutschland auch die Ermittlungen geleitet und hat eben durchaus, also da sieht man einfach, dass der Staat da wirklich ein Eigeninteresse hat, linke Störenfriede zu jagen. Und das ist letztendlich natürlich wie immer so, weil Linken ja dann doch der Verdacht anhaftet, meistens zum Glück zu Recht, manchmal auch zu Unrecht, doch eine gewisse Staatsfeindlichkeit zu haben. Also mit diesem Staat haben wir ein Problem, Punkt. Und deswegen ist die Staatskritik schon im Gepäck bei uns dabei. Und das ist natürlich nicht so erwünscht, vor allem wenn wir uns jetzt gerade die politischen Rahmenbedingungen anschauen. Also wir sitzen jetzt hier ein paar Tage, nachdem die Grundgesetzänderung stattgefunden hat, die Aufrüstung in Billionenhöhe ermöglicht. Wir sitzen hier mit einem massiven Finanzierungsverschuldungsplan, wo wir uns jetzt schon mal darauf einstellen können, wo diese Kohle geholt werden wird. Na, also ich glaube nicht, dass sie eine Vermögenssteuer einführen, um sich die Geld zurückzuholen. Und das ist natürlich, also wir reden hier am Schluss auch ein Stück weit von Aufstandsbekämpfungsprävention, was in Deutschland oft sehr frühzeitig angewandt wird. Momentan kann man sich darüber streiten, ob sie notwendig wäre. Aber es geht natürlich auch schlichtweg darum, das Gewaltmonopol des Staates. Das darf natürlich überhaupt und auf keinster Weise in Frage gestellt werden. Ich finde das Wort Gewaltmonopol da auch sehr treffend. Denn dieser Staat darf alles. Dieser Staat darf Bomben werfen, dieser Staat darf Menschen im Meer verrecken lassen, dieser Staat darf Menschen im tiefsten Winter vor die Tür setzen und erfrieren lassen. Das ist alles möglich, das ist kein Problem. Das Gewaltmonopol liegt bei ihm. Wenn ihr nötig findet, euer Viertel vor Nazis zu schützen und denen dafür eins auf die Mütze gebt, ist das No-Go. Das geht nicht, das geht auf keinen Fall, weil hier das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum diese Verfolgung in unseren Augen so massiv ist und so erbarmungslos, kann man schon sagen. Leider waren diese Anstrengungen der Behörden natürlich relativ, also, ja, waren von Erfolg gekrönt, muss man sagen. Maya ist im Dezember 23 in die Fänge der Justiz gekommen, wurde in Berlin verhaftet, wurde dann in die JVA Dresden verbracht, saß dann dort ein halbes Jahr, bis dann der Auslieferungsantrag aus Ungarn, der war auch schon von Anfang an quasi gegen Maya bestehend, vom Kammergericht Berlin positiv beschieden wurde. Und Maya wurde in einer, also ihr habt es wahrscheinlich so ein bisschen mitbekommen, in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Ungarn ausgeliefert. Das Kammergericht Berlin hat damals hat da verbale Zusicherungen bekommen, dass der nicht binären Person schon nichts passieren wird im Knast in Ungarn. Das war's. Also mehr gab es da nicht. Es gibt keine Verschriftlichungen, es gibt gar nichts, es gibt keine, also wie passiert das, was soll da, also es war einfach nur so, ja, ein Pasch machen wir schon, ne? Das, was faktisch dann so aussieht, heißt jetzt einfach Isolationshaft. Also wo die Behörden sagen, ja, das machen wir ja, um die Person zu schützen. Isolationshaft ist geächtet als weiße Folter, sogenannte. Genau, und der verfolgungswillende Status zeigt sich hier gerade am Fall Maya wirklich sehr, sehr dramatisch. Also man muss sich mal vorstellen, die Anwälte haben das ja noch versucht, die haben noch versucht, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, um quasi mit einem Eilantrag das auszusetzen und zu sagen, nein, stopp, das könnt ihr jetzt einfach nicht so auf diese Schnelle entscheiden. Sie haben Recht bekommen. Sie haben in dem Eilverfahren Recht bekommen. Es wurde jetzt auch nochmal bestätigt. Man darf es nur leider nicht falsch verstehen. Dieses Urteil wird sehr oft leider falsch übertragen. Viele sagen, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass nicht ausgeliefert werden darf nach Ungarn. Das stimmt nicht. Leider. Sonst hätten wir jetzt viele Probleme nicht. Sie haben lediglich festgestellt, es hätte genauer geprüft werden müssen. In welche Haftanstalt würde Maya kommen? Was für Bedingungen wären dort vor Ort vorzufinden, um diesen Schutz zu gewährleisten? Man hätte es verschriftlichen müssen, man hätte es besser prüfen müssen und also dahin geht das Urteil. Also deswegen niemand, trotz dieser ganzen Sachen, die es gerade gibt, auch den Zusicherungen der Generalstaatsanwaltschaft, dass sie das Verfahren an sich nimmt. Diese Sicherheit existiert gerade noch für niemanden so richtig. Das muss man da nochmal sagen. Und man muss da eben auch nochmal betonen, die haben sich bewusst darüber hinweggesetzt. Also die haben nicht gewartet, bis einfach das Bundesverfassungsgericht entscheidet und sagt, ob das geht oder ob das nicht geht, sondern die haben alles dran gesetzt, also gerade die Sokolinks und die Generalstaatsanwaltschaft haben Maya so schnell wie möglich außer Landes verschleppt, anders kann man es nicht sagen, über die Grenze gepackt und hab dann gesagt, wir sind nicht mehr zuständig. Jetzt sind die österreichischen KollegInnen, die ungarischen KollegInnen, aber wir sind nicht mehr zuständig. Genau, und das, so ist da gerade nur das Verfahren. So ernst nehmen diese Institutionen ihre eigenen Regeln gerade. Genau, Maya sitzt eben in Isolationshaft, war auch in den ersten Monaten komplett videoüberwacht, also 24/7. Und der Prozess findet ja jetzt gerade statt. Vielleicht habt ihr es ein bisschen verfolgt. Maya wurde so ein ganz grandioses Angebot gemacht, 14 Jahre bei Geständnis und dafür Verzicht aufs Verfahren. Was da so ein bisschen dahinter steht, ist, dass es eigentlich eine Zusicherung gibt, dass Maya die Haft in Deutschland absitzen könnte. Das ist natürlich die große Frage, Ungarn Maya freiwillig gehen lässt und was Deutschland macht, wenn sie das nicht machen. Ne? Also das ist mal so ganz hinten angestellt. Aber ich glaube schon, dass die ungarische Justiz da gerade mit gespielt hat, mit dieser Hoffnung, ich kann das alles jetzt beenden. Vielleicht. Allein diese Hoffnung. Und ich finde, gerade wenn man das betrachtet, diese ganzen Umstände, ist eine unglaubliche Stärke von Maya gewesen, zu sagen, nein. Ich werde dieses Verfahren weiterführen. Immer mit der Strafandrohung von 24 Jahren im Raum und eben vor allem mit einer unendlich langen Prozessdauer, wo diese ganzen unhaltbaren Zustände einfach weitergehen werden. Und das finde ich schon einfach Respekt und Hut ab. Das ist mega krass, mega mutig. Genau. Ja, das berührt mich sehr, so ein bisschen, sorry. Genau. Es gibt natürlich, also genau dieses Urteil, ihr habt das alle jetzt auch dieses letzte Urteil nochmal die Bestätigung quasi des Allgerichtsverfahrens vielleicht mitbekommen. Auch da ist so ein bisschen dieses völlig Bizarre an diesen Strukturen hier. Es folgt auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts keine Handlungspflicht. Also es wurde jetzt zwar gesagt, wir warten alles irgendwie blöd und falsch, aber naja, ist jetzt so, ne? Also niemand muss irgendwas tun. Es gibt nicht den Auftrag, an die deutschen Behörden Meier zurückzuholen. Faktisch.
Genau. Genau, in der Zwischenzeit wurden dann eben auch noch weitere Antifas, die entweder in Ungarn dabei gewesen sein sollen oder zumindest damit in Verbindung stehen, gefasst. Das waren Nanook und Johann in Deutschland sowie Gino in Frankreich. Im Januar diesen Jahres haben sich dann 7 Genossinnen sind aus dem Untergrund aufgetaucht und haben sich eben selbstbestimmt den deutschen Behörden gestellt. Sie konnten sich dabei nicht sicher sein, ob ihnen nicht Ähnliches droht wie Maya. Das sieht man ganz massiv an Said eben. Er sitzt jetzt seit mehreren Wochen in Auslieferungshaft in Köln, in Ossendorf, im Untersuchungshafttrakt. Es gibt gegen Said keinen deutschen Haftbefehl. Das ist wirklich ein bisschen das Verrückte eigentlich, weil die auch erstmal keinen echten Grund hatten, ihn festzuhalten. Also eigentlich hätte er direkt wieder gehen lassen können, weil eben einzig und allein der Auslieferungsantrag aus Ungarn gegen ihn besteht. Es laufen allerdings trotzdem Ermittlungsverfahren in Deutschland gegen ihn, eben auch im Zuge dieses 129ers. Bei Said kommt noch hinzu, dass er eben keinen deutschen Pass hat, sondern einen syrischen und in Deutschland subsidiären Schutz genießt. Das bedeutet, dass quasi auch der deutsche Staat anerkennt, hey, Syrien ist gerade nicht in der Lage oder nicht willens, den Schutz für diesen Bürger zu garantieren. Damit übernehmen wir das. Er hat auch eine Niederlassungserlaubnis in Deutschland, was auch wirklich so quasi die letzte Stufe des Rechts ist vor der Einbürgerung. Trotzdem eben gerade dadurch, dass Said nicht in Deutschland angeklagt ist, droht ihm jetzt halt massiv die Auslieferung. Das könnte im allerblödesten Fall auch dann bedeuten, dass er aus Ungarn weiter nach Syrien abgeschoben wird. Das BGH-Urteil eben zu Maya, wie wir es vorhin schon gehört haben, dass da die Auslieferung unzulässig war, ist erstens nicht rechtlich bindend und zweitens ist es eben wirklich ganz konkret auf Mayas Fall zugeschnitten. Es hat überhaupt keine Bedeutung für irgendeine der anderen Personen. Wir haben vorhin schon gehört, in Ungarn drohen absurde Strafen, die bis zu 24 Jahren Haft fordern. Und auch in Deutschland wurde Said jetzt schon nochmal einfach anders behandelt. Also der hat super lange gar keine Post bekommen, der hat keinen Besuch bekommen, der hatte wirklich, wenn überhaupt, nur Kontakt zur Anwältin. Jetzt mittlerweile wird es so ein bisschen besser, er hat die erste Post bekommen, ich glaube, es durfte auch schon jemand besuchen. Zweimal.
Mit dem A und der Tatsreporter mal unten.
Wow. Genau. Hanna ist auch nochmal ein etwas spezieller Fall, weil sie jetzt eben die erste ist, der in Deutschland der Prozess gemacht wird. Jetzt könnte man erstmal denken, hey super, Auslieferung nach Ungarn ist abgewendet, rechtsstaatlicher Prozess in Deutschland. Kann man so leider nicht sagen. Der erste Hammer kam erstmal, dass Hanna der versuchte Mord vorgeworfen wurde. Das hatten die damals auch schon bei Maya probiert, da hat aber das Gericht noch gesagt, auf gar keinen Fall, die Bedingungen sind überhaupt nicht gegeben. Die Staatsanwaltschaft Staatsanwaltschaft hat es bei Hanna jetzt wieder versucht. Das Gericht hat es tatsächlich durchgehen lassen. Wobei das Absurde ist, dass sie quasi selbst in ihrer eigenen Presseerklärung das Ganze schon wieder relativiert haben, weil sie in dieser Presseerklärung schon gesagt haben, hey, es kann halt auch voll gut sein, dass das mit dem versuchten Mord nicht durchgeht, sondern es halt bei einer schweren Körperverletzung bleibt. Das zeigt auch einfach nochmal, also die glauben selbst nicht daran, was sie anklagen. Was ja dann die Frage aufwirft, warum machen die das? Und das ist aus unserer Sicht ganz klar zu beantworten. Einerseits versuchen sie halt, die Solidaritätsbewegung zu spalten. Wir haben es vorhin gehört, gerade in Nürnberg hatten wir wirklich große Erfolge, wirklich auch in eine breite Masse, in eine breite Bevölkerung reinzuwirken und da Solidarität zu erfahren. Das ist dann natürlich schon nochmal krasser, wenn dann auf einmal versuchter Mord im Raum steht. Da tun sich viele Leute natürlich schwerer. Plus verjährt versuchter Mord halt nie. Das heißt, es ist halt ganz konkret auch nochmal der Sinn dahinter, massiven Druck auf die Untergetauchten auszuüben. Weil quasi die Idee hinter dem Untertauchen ja ist, hey, ich entziehe mich dem so lange, bis quasi das verjährt ist und ich irgendwann wieder ein normales Leben führen kann. Diese Option existiert so jetzt quasi nicht mehr. Es soll auch halt nochmal wirklich, wir haben es vorhin schon angesprochen mit diesem Gewaltmonopol, so, die spaßen da wirklich, die verstehen da überhaupt keinen Spaß, der Staat. So, da soll wirklich einfach klipp und klar gemacht werden, dass außerhalb des staatlichen Verständnisses von Antifaschismus kein Platz mehr ist, sich selbst zu engagieren. Was man auch sich nochmal eben auf der Zunge zergehen lassen muss, ist die Pressemitteilung des OLG Münchens, in dem der Verfolgungseifer auch nochmal so erklärt wird, dass die Antifaschistinnen, denen vorgeworfen wird, nach Ungarn gefahren zu sein, dass eben die das Ansehen Deutschlands beschmutzt hätten. Und das muss man sich mal geben. Nicht die Faschisten, die die Mörderbanden von damals feiern und denen nacheifern wollen. Nicht die sind es, für die Deutschland sich schämt. Nein, es sind die mutigen jungen Frauen und Männer und queeren Menschen, die da hinfahren und sich denen in den Weg stellen. Für die schämen die sich. So. Und die wollen die dafür auf den Kicker nehmen. Genau, am 17. Februar diesen Jahres wurde Hanna jetzt von Nürnberg nach München verlegt. Zwei Tage später hat der erste Prozesstag angefangen. Eine kleine Zusammenfassung. Es gab große Solidarität für Hanna. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass auch die Genossinnen aus München bei ihm Feuer und Flamme sind, uns und Hanna vor allem natürlich unter die Arme greifen. Es kamen etwa 200 Leute, die sich eben vor dem Gericht versammelt haben, eine Kundgebung abgehalten haben und dann viele eben auch mit ins Gericht gegangen sind. Hanna, als sie dann ins Gericht kam, mit Applaus, Standing Ovations und Solidaritätsrufen begrüßt haben. Demgegenüber stand ein massives Polizeiaufgebot sowie strenge Vorkontrollen. Es wurden Ausweisdokumente aller Besucher gescannt. Dazu kam auch noch im Vorfeld schon die Verlegung des Prozesses in einen Hochsicherheitssaal, der quasi auch direkt an das Gefängnis angebaut ist und eben normalerweise für irgendwelche Mafiosi, Terroristen und dergleichen eigentlich reserviert ist. Es hat den einen netten Nebeneffekt, dass der tatsächlich deutlich mehr Sitzplätze hat als die anderen Gerichtssäle in München. Es konnten also 100 Leute mit reingehen. Der Richter ist dann auch gleich zu Beginn von der Verhandlung darauf eingegangen und war so, nee, das hat überhaupt nichts mit Hanna zu tun und das ist ja auch eben nur gut für sie und für uns, dass dann eben mehr Leute da mit rein können. Er hat sich dann aber direkt einige Sätze später selbst widersprochen und hat eben damit rausgerückt, dass das Ganze schon auf Anraten der Polizei stattgefunden hat, weil die eben doch erhebliche Sicherheitsbedenken angeblich hatten. Man kann vielleicht auch darüber spekulieren, ob es vielleicht mit einer weiteren Stigmatisierung einfach zusammenhängt. Der Prozess bestand im Wesentlichen daraus, dass die Vertreterin der Staatsanwaltschaft die Vorwürfe gegen Hanna verlesen haben. Ihr werden konkret die Beteiligung an 2 Angriffen vorgeworfen und eben weiterhin die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung nach § 129. Auch das ist etwas abstrus, weil sich selbst die Staatsanwaltschaft auch nicht so ganz einig oder es noch nicht sicher ist, wie diese kriminelle Vereinigung ausgesehen haben soll. Es gibt quasi einmal die Darstellung, dass das ein ganz großer Komplex ist, der eben schon seit 2018 und dem Antifa-Ost-Komplex existiert und das ist quasi alles ein Teil und wir haben sie große Verschwörungen und sich da zusammengehortet. Die andere Theorie ist, dass quasi die Angeklagten eben jetzt erst kurz vor dem Februar 23 sich zusammengefunden haben und eben da quasi nochmal eine eigene kriminelle Vereinigung gegründet haben. Es ist zu erwarten, dass sie das einfach so auslegen werden, wie sie sich halt erhoffen, einerseits die anderen Leute besser ranzukriegen, Hanna natürlich besser ranzukriegen und eben ein für die Öffentlichkeit und für sie passendes Bild zu zeichnen. Vielleicht so viel erstmal zum Prozess.
Letztendlich wurden dann ganz viele Videos noch gezeigt. Also die ersten Tage waren jetzt wirklich nicht so spannend, muss man sagen. Also jetzt einfach aus der Perspektive von, man erwartet sich da jetzt irgendwie, da passieren ganz spannende Dinge. Nein. Es wurden erstmal seitenweise so diese persönlichen Einlassungen vorgelesen. Also so quasi wirklich von Schulzeugnissen über... Es war alles auch fast ein bisschen amüsant, weil irgendwann haben wir ihr auch applaudiert, weil sie so tolle Noten hatte. Aber der Richter dann das erste Mal ermahnt, nur um 2 Sätze später zu sagen, dass sie ihre Abschlussarbeit über Bier, das Nationalgetränk der Deutschen, geschrieben hat und der ganze Saal wieder abgebrochen ist vor Lachen. Es ist ja auch eben so, dass es auch, es klingt immer so, ein Prozess ist natürlich auch was Krasses, aber gleichzeitig sehen wir sie halt und sie sieht uns. Also das ist schon auch jetzt nicht nur alles dramatisch und schlimm und man sitzt da und denkt sich, oh mein Gott, sondern es ist auch einfach schön, ihr wieder mal ein bisschen nah zu sein, so weit weg es auch faktisch ist. Da hat man schon auch schöne Momente in so einem doch total bizarren Setting. Und dann haben ganz viele Videos gucken, war dann angesagt, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Budapest ist eine der krassest überwachtesten Städte. Also ich glaube, es ist schlimmer als London, würde ich behaupten. Also da kannst du wirklich Personen aus verschiedensten Winkeln überall folgen. Die Aufnahmen sind aber so schlecht, dass man nichts erkennt. Also es ist wie stundenlang so Glas Wasser gucken, meinte ein Genosse. Und dann ordnet halt irgend so im Kopf, ordnet dir das alles so ein und sagt so, ja, also die macht es dann aber auch, ne, so ein bisschen brav für die Verteidigung. Ja, vermeintlich gingen die Menschen dann dorthin und es führt dann so weit, dass irgendwann so gesagt wird, ein vermeintlicher Vogel fliegt durch das Bild. Es hat auch jemand ein paar Kähnchen geworfen, wer weiß. Aber also, das war wirklich jetzt nicht so spannend. Es wurde dann der erste Fascho erwartet. Der ist aber nicht aufgetaucht. Und dann wurde nur die polizeiliche Vernehmung verlesen, die auch nicht so viel hergegeben hat. Also, ja, vielleicht schon mal nicht schlecht, aber kann man jetzt auch noch nicht wirklich viel sagen. Es ist angesetzt bis in September. Es sind unendlich viele Prozesstage, es sind 2 die Woche teilweise. Genau. Es soll natürlich auch ein bisschen eine Blaupause vielleicht, also ganz kann man es natürlich nicht als Blaupause verwenden, aber von der politischen Stoßrichtung, die gerade bezüglich dieser 129-Verfahren und so dann genommen werden, wer ist die kriminelle Vereinigung, ab wann gab es die, wen packt man mit rein, das ist schon die These, das soll die Blaupause werden. Entsprechend ist es auch aufgebauscht, entsprechend nehmen die sich auch die Zeit dafür, das zu machen, damit es unangreifbarer wird, wenn sie das einfach auf die anderen Leute drüber packen. So die Vermutungen und Befürchtungen.
Ja, man muss auch sagen, sie haben halt wahnsinnig viel an Material, das sie durchgehen müssen. Es haben ja auch verschiedene polizeiliche Dienststellen quasi ermittelt. Also es gibt natürlich einmal die Cops aus Nürnberg, die wahnsinnig viele Daten gesammelt haben. Es gibt die Soko Links, ich weiß nicht, ob auch ungarische...
Denen wurde zumindest nichts verlesen, aber wer weiß.
Ja.
Also da ist schon ein ganz schöner Batzen einfach da, der da abgearbeitet wird. Genau. Für die, also bei den anderen, ich muss mal so ganz kurz, macht jetzt keinen Sinn, wirklich zu jedem der Personen irgendwie das alles so aufzudröseln. Was wir vorhaben, ist ja auch eher wirklich so ein Bild zu zeichnen. Es hat sich jetzt vor 3 Tagen nochmal eine Person gestellt. Genau. Müssen wir jetzt auch schauen, wie es weitergeht. Es ist auch in U-Haft angeordnet. Und ansonsten haben die meisten haben jetzt diese also es gibt bei manchen sogar die schriftliche Zusicherung, dass jetzt das Verfahren in Deutschland geführt wird und somit eine Auslieferung erstmal nicht im Raum steht. Wie ich vorhin schon meinte, man muss da aber, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Wir würden uns auch gerne einfach zumindest darüber freuen. Aber es ist natürlich einfach schlichtweg zum Beispiel möglich, dass Deutschland verurteilt wegen Tat X und Y, Ungarn um die Ecke kommt und sagt, ja, Moment mal, aber wir wollen ja anklagen wegen der Aktion, die nochmal eine Straße weiter angeblich war, dann ist das möglich. Ja? Dann wäre das auch sofort wieder möglich. Und deswegen sagen wir schon, wir müssen politisch letztendlich darauf hinarbeiten, dass eine, dass eine politische Entscheidung erzwungen wird und kann momentan nur von unten erzwungen werden, gegen eine generelle Auslieferung nach Ungarn. Genau. Weil sonst sehen wir da eigentlich jetzt nicht viel, also ja, so viele Chancen gibt es, andere gibt es da jetzt gerade nicht. Ne? Also da müssen wir selber ran, diesen Druck aufzubauen. Und das ist auch in letzter Zeit eben viel passiert und es ist über die Soli-Kreise passiert, das ist auch viel über die Elterninitiativen passiert, weil das muss man natürlich auch sagen, also diese Situation, die wir jetzt schon haben, wir verlieren unsere Freundinnen und Genossinnen, das ist eine, aber ich glaube, sein Kind, also wenn das Verhältnis gut ist, ich glaube, das sind ein bisschen die Bedingungen, aber ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes, das ist sein eigenes Kind unter solchen Bedingungen zu wissen oder eben auch nicht zu wissen, was mit dem Kind ist, wenn es einfach jetzt mal ein paar Jahre im Untergrund war und man einfach nicht so wirklich einen Kontakt hat und das alles super nebulös ist und einfach nur Angst und Sorge da ist. Die Eltern reagieren da super unterschiedlich drauf. Es gibt sehr, sehr Engagierte. Ich weiß nicht, ob ihr Mayas Papa schon mal ein bisschen, der tourt ja so durch die Lande und ist einfach wahnsinnig engagiert und mit so viel Herzblut setzt er sich da ein. Das ist super schön. Andere können das nicht auf der Ebene, aber nutzen dann halt einfach das, was sie so haben, um auch ihren Kindern, den Freunden und Freundinnen Kraft zu geben und man sich gegenseitig auch darin bestärken kann. Und das ist letztendlich auch das, was wir so ein bisschen mitgeben wollen in dieser ganzen Scheiße. Auch ein bisschen das zu sehen, was wir daraus mitnehmen können. Also wir glauben, dass es bei diesem ganzen Verfahren gerade, dass es um so viel mehr geht. Es geht nicht nur um Maya, um Sage, um Dino, um Emmy, um all die anderen. Es geht auch darum, wofür sie stehen und wo wir uns gesellschaftlich gerade befinden. Wir befinden uns gesellschaftlich in einer Situation, die wahnsinnig gefährlich ist, alles eigentlich immer weiter nach rechts drängt, man sich teilweise so in einer sehr Defensive letzten Endes sieht, gleichzeitig aber auch eine Polarisierung stattfindet. Und die findet durchaus statt. Die schlägt sich gerade in Wahlverhalten nieder, die schlägt sich auch auf den Straßen nieder und die schlägt sich auch in genau solchen Begleitungen von diesen Verfahren nieder. Also zumindest in Nürnberg ist es eigentlich ganz gut gelungen, aufzumachen, okay, worüber sprechen wir? Wir reden über Faschisierung, wir reden über Rechtsruck und gleichzeitig reden wir darüber, was Menschen passiert, die dagegen aktiv werden, da irgendwie in Aktion treten. Und ganz mal beiseite war es dann genau, sondern einfach mal diese Bilder. Und da haben sich wahnsinnig viele Menschen positioniert. Also wir hatten so Knastkundgebungen, da waren 500 Leute. Und da waren jetzt nicht irgendwie, da waren halt Leute, die waren Stammpersonal in der Kneipe, in der sie gearbeitet hat. Das waren Nachbarn und Nachbarinnen, das waren Leute von ihrer Kunstakademie. Also das waren wirklich ein sehr, sehr buntes Publikum, was wir einfach durch die politische Arbeit oder auch durch dieses, was die Menschen einfach sind und wo sie ihre Kontakte haben, einfach mitzunehmen. Ich glaube, das ist da ganz gut gelungen.
Und also auch wirklich so dieses Interesse, das da herrscht, das waren ganz neue Erfahrungen. Also wir wurden wirklich aktiv auch so von kulturellen Veranstaltungen angefragt, so, hey, habt ihr nicht Bock, da einen Infostand hinzustellen, so. Auch bei Flyer-Verteilungen so. Die Leute sind, sonst ist es ja wirklich teilweise sehr zäh. Und da kamen wirklich die Leute auf einen zu und waren so, hey, habt ihr nicht noch einen ausführlicheren Flyer? Den kenne ich schon. So könnt ihr mir am besten gleich die Zeitung geben. Und wirklich einfach in breiten Kreisen, auf Arbeit habe ich da total gute Erfahrungen auch gemacht. Echt ein sehr großer Politisierungspunkt einfach.
Ja, weil gerade alles polarisiert. Also und das muss man ganz klar sagen. Und das ist das, was man gerade auch nutzen kann und muss, glaube ich. Das ist das, was wir tun. Genau. Ich bin heute ein bisschen langsam mit den Folien, sorry. Das ist das, was wir tun können, politisch. Also auch in der Haltung anders dazu reinzugehen, letzten Endes. Repression ist scheiße, Repression ist schlimm. Aber das, was uns davor schützen kann, ist ein offener Umgang, ein offensiver Umgang, um letztendlich so eine Art Gegenangriff zu starten. So, dass es am Schluss denen mehr wehtut, dass sie das gemacht haben, weil sie einfach verlieren und einen Boden verlieren und wir dazugewinnen. Und das ist einfach was, wo wir hin müssen. Daran müssen wir hart arbeiten, das ist immer klar. Und das kann man natürlich in allerbester Form organisiert. Deswegen ist auch immer unser Aufruf, organisiert euch, tut euch zusammen, vernetzt euch, setzt euch an einen Tisch, guckt, dass es funktioniert und ihr was auch hier so aufbauen könnt. Das wäre natürlich spitzenmäßig. Was jede einzelne Person so tun kann, ist natürlich Postkarten schreiben, Briefe schreiben. Es ist einfach, es überwindet eine Knastmauer. Worte können einfach Leute auch wieder rausholen, wenn es ihnen gerade scheiße geht, wenn sie gerade ein kleines Tief haben oder so. Einfach wieder zu wissen, hey, da draußen sind Leute, die denken an mich. Und denen bin ich jetzt auch nicht egal und denen ist meine Situation nicht egal. Leute mögen da unterschiedliche Dinge. Hannah ist zum Beispiel ein super kreativer Mensch. Super musikalisch, also da kann man auch kreativ werden und sich was überlegen, was man so reinschicken kann. Ne? Also hat auch darf eine Gitarre gerade haben. Also zum Beispiel die Notenblätter, wir haben eine Idee, wenn ihr ein schönes Lied wisst oder so. Ne? Also einfach da auch ein bisschen kreativ sein, wenn man jetzt nicht weiß, was soll ich jetzt da zwei Seiten lang unbekannten Menschen schreiben, das ist immer schwierig. Aber dann lieber vielleicht eine kurze Postkarte oder eben ein Lied mit Noten für Gitarre oder so. Auch eben offen drüber sprechen. Ich habe da nicht so viel Scheu davor. Unsere Erfahrung ist nicht, dass da viel Scheiß zurückkommt, ehrlich gesagt. Auch im Kolleginnenkreis oder in der Kneipe oder wo auch immer. So die Aktionen machen, Geld sammeln, auch immer wichtig. Wir haben mittlerweile jetzt, also muss schon sagen, jetzt haben wir 11 Prozesse anstehend. Das wird teuer. Ne? Also das muss man klar immer sagen, das wird alles ein halben Geld kosten. Deswegen immer schön spenden. Geld sammeln, Partys machen. Auch Partys sind gut dafür, um das Thema zu transportieren. Ne? Auch gut. Ja, und das ist letztendlich das, was wir tun können. So ein Stück weit Gegenmacht aufbauen. Weil wenn wir eine andere Welt wollen, müssen wir damit im Kleinen anfangen. Da führt uns gar nichts dran vorbei, das so vom ganz Kleinen auf zu tun, uns zusammenzuschließen und irgendwann die Kraft zu haben, dass wir diese ganze blöde Ordnung, auf der dieser ganze Mist hier aufbaut, weswegen wir eigentlich hier sitzen und unsere Freunde im Knast sitzen, endlich dahin zu befördern, wo sie hingehört, nämlich auf den Müllhaufen der Geschichte. Da, bis dahin ist noch was zu tun, aber Anfang mal. Genau. Wir haben euch jetzt total lang zugequatscht. Jetzt seid ihr dran. Gerne Fragen, stellt Fragen, gerne auch Kritik an.
Ich habe eine Frage. Seid ihr in Kontakt mit den Anwältinnen der Person? Also ist das auch Teil eurer Soli-Arbeit, dass ihr da einen Austausch?
Also, das ist sehr unterschiedlich. Also bei Hanna ist der Kontakt relativ direkt, quasi auch mit dem Anwalt. Bei Sage ist es über Ecken quasi. Man kann schon Fragen antragen oder so, ne? Man kann sagen, ja, okay, wir würden jetzt gerne das und das machen, passt das oder so. Ne? Also, weil es ist natürlich immer wichtig, auch eine Soli-Arbeit in der Kommunikation zu machen mit den Menschen, die es letzten Endes betrifft. Soweit es halt möglich ist.
Wenn ich dir einen Brief schreiben möchte an jemanden, von dem ich die Adresse nicht habe, was mache ich dann am besten? Oder eine Karte?
Ich weiß nicht, wie ihr das hier handhabt. Also bei uns schreiben, macht die Rote Hilfe das. Da kann man einfach an die Rote Hilfe in Nürnberg schreiben. Ich weiß nicht, wie ihr das hier handhabt. Kann mir das jemand von hier beantworten, wie ihr das macht?
Wir haben noch, glaube ich, noch kein abschließendes Ergebnis dazu, wie wir das handhaben, weil es noch eine frische Situation ist. Genau, die Rote Hilfe Nürnberg verschickt ja auch Briefe an Sate. Das ist natürlich ein bisschen Quatsch, das erst nach Nürnberg zu schicken und danach wieder nach Köln zu schicken.
Ihr könnt auch vorbeilaufen.
Genau, wir können wir sind da gerade so ein bisschen dran, das irgendwie so versuchen zu machen, mit irgendwas in der Roten Hilfe oder irgendwie da den direkten Weg zu machen. Das aus. Ja, und vielleicht zur Frage zu den Anwältinnen. Die Anwältin von Sate macht auch, ich habe das Datum gar nicht parat, aber in Bonn gibt es bald einen Vortrag, Event, wie auch immer, wo die Anwältin auch da sein wird, also wenn ihr da irgendwie die Perspektive noch mitbekommen wollt. Wie gesagt, ich habe es gar nicht parat, ich muss das nachgucken. Gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit, auch mit den Anwältinnen der Betroffenen zu sprechen.
Und wer schon immer mal einen Ausflug nach Nürnberg machen wollte, also wir machen das am 3.4. nächste Woche.
Kommt gern vorbei.
Das ist der 13.
Wer zuerst war, weiß ich
gerade
gar nicht.
Soll ich? Ja. Ich habe nicht komplett verstanden, weil, was die Anschuldigung für 24 Jahre Gefängnis ist in Ungarn. Ich meine, versuchter Mord wäre ja nicht 24 Jahre. Was ist halt konkret die Anschuldigung?
Also in Ungarn gibt es quasi so ein. So was Ähnliches wie hier diesen 129, der bezieht sich eigentlich eher auf organisierte Kriminalität. Und das wird Meyer vor allem vorgeworfen, eben in Tateinheit auch mit den Körperverletzungen.
Dafür bis 24 Jahre.
Das ist politisch, ne? Also, das ist, ich meine, die haben ein paar Monate vorher einen Rechtsterroristen auch begnadigt. Also, das ist eine rein politische Nummer, auf jeden Fall, ja. Aber also.
Dann hattest du eine Frage? Für mich war eigentlich die Frage, ich habe ja vorhin gesagt, wo die Auslieferung nach Ungarn ja passiert ist. Dann wurde das ja gekippt, was dann ja nicht mehr rückwirkend irgendwie umgeändert wird. Also die Person ist da ja jetzt in Haft. Und jetzt für mich eine Frage, dass der Prozess in Deutschland gemacht wird. Ist das so eine, also wäre das sonst noch auf dem Tableau gewesen? Dass man, weil das war, glaube ich, so eine Furcht, die auch viele hatten, dass jetzt so auf europäischer Ebene spielt man sich die Gefangenen halt dahin, wo angeblich, also Gefangenen, die Beschuldigten irgendwo dahin, wo es und das jeweilige Verbrechen angeblicherweise passiert ist. Also ist das erstmal gekippt als Logik oder wäre sogar noch sowas denkbar wie, okay, der Prozess läuft jetzt für Scheiße in Deutschland und während der Prozess noch läuft, schmeißt man die betreffende Person doch noch wieder nach Ungarn sogar. Und da könnte von neu, sage ich mal, ein Verfahren gemacht werden.
Das ist das, was ich vorhin... Warst du da kurz nicht da? Das hatte ich eben vorhin... das hatte ich vorhin gesagt, das ist... genau unsere Befürchtung, weil das vom Bundesverfassungsgericht ja eben nichts Allgemeingültiges ist, sondern letztendlich nur auf diese spezifische Situation von Maya. Und theoretisch wäre es möglich, ich glaube, die würden das Verfahren erst beenden, das schon. Also momentan zieht alles darauf hin, dass sie sagen, wir nehmen erstmal das Verfahren, wir führen das Verfahren, wir verurteilen. Und dann wäre es aber, wie gesagt, möglich, dass Ungarn einfach um die Ecke kommt und sagt, ja, schön, ihr habt jetzt also Tat X und Y verurteilt, wir klagen aber noch die Tat Z an, weil wir sagen, das war eine Straße weiter. Und schon haben wir, also man kann nicht zweimal für dasselbe verurteilt werden, das gilt einfach generell. Aber theoretisch, wenn die so ein komisches Konstrukt machen, wäre das durchaus möglich, ja. Ja. Und das ist ja das, was eben auch genau das ist. Also ja, 24 Jahre, völlig irre. Auch das völlig irre, aber es gibt halt wahnsinnig hohen politischen Druck und Willen, das so durchzuziehen. Ja.
Tobi hatte ja im Endeffekt 1 Jahr und 10 Monate Haft und das ist ja schon ein ganz großer Unterschied zu den angebotenen 12 Jahren, die Maya angeboten bekommen wurden. Wie kommt dieser riesige Unterschied zustande? Ist da einfach ein Unterschied in der Anklage oder ist das, kann man vielleicht sogar darauf hoffen, dass das so ein Kniff ist, wo versucht wird, irgendwie so eine Notsituation auszunutzen, was aber hoffentlich darin enden wird, dass sie tatsächlich noch eine deutlich kürzere Haftstrafe bekommt, oder ist das einfach nicht absehbar?
Da könnte ich jetzt nur Glaskugel anschneiden. Okay. Keine Ahnung. Also weiß ich nicht, wirklich. Keine Ahnung, wie diese krasse Differenz zustande kommt. Ich glaube schon, dass die Anklagepunkte gegen Maya massiver sind als gegen Tobi, aber ich kann halt wirklich nur spekulieren, ob sie da schon die Möglichkeit gesehen haben, dass Tobi jetzt zustimmen wird, ich weiß es nicht.
Genau, ich moderiere einmal schnell ab. Also vielen Dank an euch beide. Also, ihr habt es wunderbar gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Genau, bleibt gerne noch kurz. Durch Material mit Rote Hilfe hat draußen auch noch Sachen aufgebaut. Genau, weil jetzt ja schon so Fragen zu Briefen und so weiter kamen. Wir sind da genau an so Sachen gerade dran. Deshalb irgendwie bleibt gerne updated. Wenn ihr selbst Ideen habt für Aktionen oder irgendwie ja, gerade so auf der Suche seid, sprecht uns gerne an, meldet euch irgendwie bei uns und kommt vor von Knast am 12.04. Genau. Und ja, schönen Abend euch noch. Schön, dass so viele heute da waren. Danke.